Erste Lichtstrahlen fallen durch das kleine Fenster in das Zimmer. Althea, das kleine Asura-Mädchen, bewegt sich unruhig in ihrem kleinen Bettchen hin und her. Fast scheint es so, als würde sie versuchen, den Lichtstrahlen, die auf ihrer Nase tanzen, auszuweichen. Vorsichtig öffnet Althea ein Auge und blinzelt.
Beim großen Booker, wie spät ist es?
Langsam und vorsichtig öffnet sie das zweite Auge.
Was? Ruft sie entsetzt, als sie auf die Uhr schaut. Schon so spät? Warum hat mich denn keiner geweckt?
Heute ist ein großer Tag für Althea. Vor einer Woche war sie 16, 3/8 Jahre alt geworden und nun kann sie sich endlich für ein Kolleg bewerben, wo sie lernen und später eine große Forscherin werden will. Und es soll nicht irgendein Kolleg werden. Oh nein, sie will zum Kolleg der Dynamik. Hier wird nicht mit Theorien gearbeitet. Wenn jemand eine Idee hat, holt man sich die Teile, die man braucht, und legt los. Und wenn das Experiment explodiert? Egal, man lernt aus seinen Fehlern und mit etwas Schwund muss man immer rechnen. So springt sie aus dem Bett, wirft ihren Lieblingsteddy mit Namen Shafia einmal hoch in die Luft und fängt ihn mit wedelnden Armen wieder auf. Sie liebt diesen Teddy über alles. Ihr Papa hatte Althea den Teddy zur Geburt geschenkt und seitdem ist er immer bei ihr. Oh, er sieht nicht mehr besonders gut aus. Einmal musste ein Bein wieder angenäht werden und die Arme sind auch schon ganz schön zerzaust. Aber es hängen so viele Erinnerungen an diesen Teddy, sodass Althea sich niemals von ihm trennen wird.
Shafia, heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, gehöre ich zum Kolleg der Dynamik. Und wenn ich gut lerne, darf ich mich vielleicht schon in 20 Jahren einer Crew anschließen. Ist das nicht toll?
In Gedanken fragt der Teddy, lässt du mich dann alleine? Entsetzt schaut Althea ihren Teddy an.
Nein, niemals! Egal wo ich auch bin, du wirst immer mit mir kommen.
So macht Althea kurz ihr Bett fertig, setzt Shafia wie immer zum Schluss auf das Kopfkissen und zieht die Decke halb hoch.
Bis heute Abend, Shafia,
sagt das kleine Asura-Mädchen noch und geht dann hoch in die Küche, wo ihre Eltern schon mit dem Frühstück auf sie warten. Althea verschlingt das Frühstück geradezu, was ihre Eltern mit einem Lächeln beobachten.
Sollen wir dich begleiten, Althea?
Och nö, nicht schon wieder diese olle Diskussion, denkt sich das kleine Asura-Mädchen.
Also steht sie auf, schaut ihre Eltern an und sagt,
ich will da alleine hin und meine Entscheidung bekannt geben. Ich bin alt genug dafür.
Dickköpfig ist unser Nachwuchs, das hast du von Mama. Da steigt plötzlich ein Servo auf und fliegt in Richtung des Vaters. Ein Bitte Mund auf! Erklingt aus dem Lautsprecher des Servos und bevor der Vater weiß, was passiert, spritzt der Servo ihm eine Mischung aus Sahne und Schmelzkäse in den Mund. Die Situation ist so komisch, dass Althea sofort lachen muss. Sie weiß, der Servo ist Mamas Rache für den Kommentar ihres Vaters. Schnell nimmt sie ihr Schnappophon 4000 und macht ein paar Bilder von Papa, wie er mit beschmiertem Mund und entgeistertem Gesichtsausdruck dort sitzt.
Oh nein, Althea, keine Bilder! Gib mir sofort dein Schnappophon!
Doch Althea steht schon in der Tür, winkt einmal und ruft, bis heute Abend! Das letzte, was alle drei hören, ist die Haustür, die ins Schloss fällt. Althea läuft ihren Weg zum Labor der ewigen Alchemie wie so viele Tage zuvor. Doch diesmal wird etwas Besonderes passieren. Sie hat von Älteren gehört, wie der Ablauf ist. Ansonsten will ihr ja keiner etwas erzählen.
Lass dich überraschen, Nachwuchs, war noch die netteste Form, sie wieder wegzuschicken, wenn Althea mal wieder fragte, wie die Verteilung auf die verschiedenen Kollegs passiert.
Als das kleine Asura-Mädchen an ihrem Labor ankommt, warten schon viele andere aus ihrer Altersstufe vor der Tür. Es ist ein Geschnatter aller möglichen Stimmen zu hören. Althea kann kaum etwas verstehen, bis über ihnen eine Kugel in die Luft steigt und mit einem lauten Knall explodiert. Schlagartig wird es ruhig und alle schauen in den Himmel. Aus den Überresten der Kugel formt sich ein Pfeil, der zum Eingang des Labors zeigt. Das ist das Startsignal. Wie eine Horde aufgescheuchter Doljaks rennen alle Richtung Eingangstür und Althea ist mittendrin. Sie schubst, sie schreit, aber niemand scheint sie zu hören oder zu bemerken. Sie wird einfach mitgerissen und erst als die wild gewordene Masse in der großen Halle ankommt, hört das Gedränge auf. Ein erstauntes Ah! Entgleitet Altheas Mund, als sie sich umschaut. Ein Drittel der Halle ist in ein grünes Licht getaucht. Hier ist das Kolleg der Synergetik zu Hause. Fraktale, die Teile der Vergangenheit sind, werden hier untersucht, um die ewige Alchemie besser verstehen zu können.
Beobachter und Forscher der Vergangenheit sowie Philosophen kommen aus diesem Kolleg. Das bekannteste Mitglied war Soldier. Althea geht schnell weiter. Sie liebt den praktischen Teil. Was soll sie mit Theorie und der verstaubten Vergangenheit? Sie will loslegen und nicht beobachten. So dauert es nicht lange, bis Althea in den lilafarbenen Bereich kommt. Sie weiß sofort, dass dies der Bereich vom Kolleg der Statik ist. Baumeister und Architekten der Ewigkeit nennen sie sich. Pah, Steineschubser und Mörtelkacker sind es für Althea. Das Kolleg der Statik ist das Letzte, wo sie hin will. Schnell läuft sie weiter in das blau leuchtende Drittel der Halle. Es kracht, es stinkt, es knirscht, es ist einfach herrlich. Überall liegen Sachen herum, die für Althea einen Sinn ergeben. Sie weiß, die verstreut liegenden Teile gehören zusammen, um etwas Neues, noch nie Dagewesenes zu werden. Da ertönt eine schief krächzende Stimme. Nachwuchs, ich bin Ratsmitglied Flant. Wieder sehe ich einen verschwendeten Jahrgang von Versagern vor mir stehen. Aber was soll man machen? Mein Jahrgang ist bis heute unübertroffen. Vielleicht schaffen es diesmal die ersten 50% von euch, die Experimente und Forschungen zu überleben, bis ihr bei eurem Kolleg aufgenommen werdet.
Experimente? Forschungen?
Althea ist verwirrt. Das kleine Asura-Mädchen hatte gehört, dass sie heute einfach nur zu einem Crewleiter hingehen und sich um eine Aufnahme in dessen Team bewerben muss.
Kommen wir nun zum Kolleg mit der besten, weil von der Sterberate höchsten Prüfung. Was ist los, Nachwuchs? Du wirst auf einmal so blass.
Flant schaut Althea an und sie versucht alles, um trotzig zurückzuschauen.
So, so, du scheinst Herausforderungen zu lieben. Nun denn, deine Aufgabe wird eine ganz besondere sein. Du kennst Tix Infinirarium, dass er jedes Jahr zu diesem merkwürdigen Wintertagsfest der Menschen aufbaut? Deine Aufgabe wird es sein, ihm zu helfen und die einzelnen Plätze vorzubereiten. Dazu wirst du in jeder Hauptstadt der Völker Tyrias für ihn etwas bauen müssen. Die Teile dazu musst du vor Ort finden. Und es muss nützlich sein. Ich werde jedes Mal vorbeischauen und es beurteilen.
Flant kichert böse.
Ich werde viel Spaß haben an den Beurteilungen.
Dann dreht er sich um und geht weiter. Althea sackt etwas in sich zusammen, als sich eine Hand auf ihre Schulter legt. Sie will gerade losschimpfen, weil sie denkt, dass Flant zurückgekehrt ist. Doch dann sieht sie einen alten Asura vor sich mit herabhängenden grauen Ohren.
Mein Name ist Susu. Ich bin Crewleiter im Kolleg der Dynamik. Ich habe dein Gespräch mit Flant angehört. Er ist ein altes Ekel, das sich selbst für den Größten hält. Ich habe dich seit einiger Zeit beobachtet, Althea Polymok. Du bist wild, ungestüm und voller lebendiger Ideen. Wo andere herumliegenden Müll sehen, siehst du eine Maschine, die sich aus den Teilen natürlich zusammensetzt. Du hast viel Talent und doch deinen Maschinen fehlt etwas. Die ewige Alchemie lässt nichts umsonst entstehen. Was ist deine Bestimmung? Warum willst du zu uns?
Ohne eine Antwort abzuwarten, dreht der alte Asura sich um und geht.
Was soll das Ganze? Fragt sich Althea verzweifelt.
Erst Flant mit seiner unmöglichen Aufgabe und jetzt dieser alte Asura. Verzweifelt dreht Althea sich um und verlässt die große Halle. Sie will nur noch zurück. Zurück zu ihren Eltern, zurück in ihr Zimmer und zurück zu Shafia, ihrem Teddy, den sie über alles liebt und den sie gerade jetzt unbedingt braucht zum an sich drücken und kuscheln.
So schnell wie ihre kurzen Asura-Beine sie tragen, läuft Althea zurück nach Hause. Sie ist verwirrt und verunsichert und als sie zu Hause ankommt, erwartet das kleine Asura-Mädchen die nächste böse Überraschung. Ihre Eltern stehen vor der Tür, zusammen mit einem schwarz gekleideten Asura.
Mama, ruft Althea schon von Weitem. Was ist passiert? Was sind das für Leute?
Althea sieht, dass ihre Mutter weint.
Althea, es tut mir leid. Mama, was ist passiert? Sie transportiert ein Mensch, ein Sivari, ein Non und ein Char. Als ich nach Hause kam, habe ich sofort die kaputte Tür gesehen und bei uns ist eingebrochen worden.
Ja, ja, das wissen wir alles.
Mischt sich plötzlich einer der schwarz gekleideten Asura ein.
Wir vom Arkanen Auge, der Geheimpolizei der Asura, verfolgen schon länger diese vier Verbrecher. Sie sind in ganz Tyria unterwegs und klauen wie die Raben. Wir wollen jetzt endlich die Aufnahmen ihres Opto-Schnarcher 5000 Überwachungssystems sehen.
Althea wird bleich und schwankt etwas.
Nein, ich bin stark, murmelt sie vor sich hin. Ich schaffe das.
Dabei drückt sie ihre Fingernägel in die Hand, bis es schmerzt. Schritt für Schritt folgt sie allen in das Wohnzimmer. Mama geht an das Opto-Schnarchers 5000 und startet die Aufnahme. Auf dem großen Bildschirm erscheint das Haus aus verschiedenen Perspektiven, wie es eingerahmt von Bäumen allein für sich dasteht.
Da, ruft Altheas Mutter plötzlich. Da sind sie. Tatsächlich kann man sehen, wie die vier sich plötzlich dem Haus nähern.
Zuerst der Norn. Riesig ist er. Bestimmt 3 Meter mit dicken Armen und einer Narbe auf der Stirn. Er trägt ein Fell, das scheinbar von einem Doljak stammt. Und dazu schwingt er eine riesige Keule. Der Char wiederum scheint ein Gladium zu sein. Ein Ausgestoßener. Dreckige, zerlumpte Kleidung und ein ungepflegtes braunes Felsen zu erkennen. Er ist mit Messern bewaffnet und das rechte Auge sieht aus, als ob es bluten würde. Der Silvari machte im Gegensatz dazu einen gepflegten Eindruck. Sauber, die Blätter und Äste auf dem Kopf frisch geschnitten, führt er einen teuer aussehenden Stab mit sich. Ein rotes, unheilvolles Leuchten geht vom Stab aus. Althea erinnert sich daran, dass einige Inquisitur-Mitglieder auch solche Stäbe führen. Der vierte im Bunde, der Mensch, hält sich zunächst im Hintergrund. Wie ein Schatten springt er von Baum zu Baum und ist dabei kaum zu erkennen. Sein Gesicht versteckt er hinter einer Maske. Nur die Augen sind zu sehen und diese leuchten smaragdgrün. Althea hat noch nie einen Menschen mit so einer intensiven Augenfarbe gesehen. Der Norn hebt die Keule und mit einem gewaltigen Hieb zerstört er die Tür zu ihrem Haus. Nach und nach verschwinden alle vier. Und Mama muss eine andere Perspektive auf dem Opto-Schnarchus 5000 wählen, um das weitere Vorgehen beobachten zu können. Die Männer vom Arkanen Auge stehen weiter schweigend daneben. Die Männer sind Althea unheimlich, genauso wie die vier Gestalten auf dem Bildschirm. Aber jedes Mal, wenn sie beginnt zu schwanken, drückt sie ihre Fingernägel tiefer in die Handflächen.
Nicht umfallen, Althea,
sagt sie immer wieder zu sich selbst. Die vier Gestalten gehen in das Haus und untersuchen es systematisch. Zimmer für Zimmer. Alles, was aus ihrer Sicht wertvoll ist, steckt der Norn in einen Sack. Dann kommen sie in das Zimmer von Althea. Sie nehmen alles auseinander, scheinen aber nichts für sie Wertvolles zu finden, bis auf...
Nein!
Althea sieht, wie der Mensch auf Shafia, auf ihren Teddy zugeht. Er nimmt ihn an sich und steckt ihn in einen kleinen Extrabeutel.
Shafia!
Ist das Letzte, was Althea noch flüstern kann, bevor alles um sie herum schwarz wird. Dass sie ohnmächtig zu Boden sinkt, bekommt das kleine Asura-Mädchen schon nicht mehr mit.
Shafia!
Mit einem Schrei fährt Althea wieder hoch. Das kleine Asura-Mädchen liegt in ihrem Bett. Ihre Mutter beugt sich über sie und drückt sie langsam wieder zurück auf das Kissen.
Wo ist Shafia?
Fragt Althea, obwohl sie die Antwort bereits kennt. Ihre Mutter schaut sie traurig an.
Ich will Shafia wieder haben!
Es tut mir leid, Althea, flüstert ihre Mutter ihr ins Ohr.
Es tut mir so leid, aber Shafia ist weg. Für immer.
Für immer. Für immer. Für immer. Diese Worte donnern wie Glockenschläge durch Altheas Kopf. Das ist der Moment, wo Althea eine Entscheidung fällt.
Niemand nimmt mir Shafia weg. Wie hat der alte Asura gesagt? Ich sei wild und ungestüm? Jetzt werde ich diesen Verbrechern zeigen, wie wild und ungestüm ich sein kann.
Althea blickt Mama lange an und versucht tapfer zu sein.
Keine Sorge, Mama, alles wird gut.
Daraufhin nimmt Mama ihre kleine Tochter in die Arme und flüstert leise.
Althea, mein kleines Mädchen, ich bin so stolz auf dich.
Dann lässt Althea sich zurück ins Bett sinken und Mama gibt ihr einen letzten Kuss, bevor sie das Zimmer verlässt. Altheas letzte Gedanken, bevor sie wieder einschläft, lauten...
Ich weiß genau, wie ihr ausseht. Ich werde euch suchen und ich werde euch finden.
Dann schläft Althea ein. In der folgenden Nacht wird Althea pünktlich von ihrem Schnappophon 4000 geweckt. Leise, still und heimlich zieht sie sich an und nimmt sich einen asurischen Nimmervollbeutel. Diese Beutel sind etwas Besonderes, weil sie innen viel größer sind als von außen. Sie packt alles Mögliche hinein, ohne dass der Beutel voller oder auch nur schwerer wird. Natürlich ist auch er eine Erfindung aus dem Kolleg der Dynamik. Ihre Eltern werden nicht verstehen, warum sie einfach so davonzieht. Also entscheidet sie sich, ihnen noch eine Nachricht zu hinterlassen. Sie nimmt ihr Schnappophon 4000, stellt es auf Aufnahme und fängt an.
Ich liebe euch beide und ich bin unendlich dankbar für alles, was ihr für mich getan habt. Ihr habt für mich gesorgt und mich viele tolle Sachen gelehrt, damit ich selbstständig werde. Gestern in der Schule habe ich einen alten Asura getroffen. Er meinte, ich sei wild und ungestüm und hätte Talent, aber mir fehle etwas. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde heute losziehen und versuchen herauszufinden, was er gemeint hat. Macht euch keine Sorgen, ich werde mich immer mal wieder von unterwegs melden.
Als Althea loszieht, um die 4 Einbrecher zu verfolgen und sich Shafia zurückzuholen, verschweigt sie an dieser Stelle lieber. Ihre Eltern werden sich morgen früh schon genug Sorgen machen. Zum Schluss überspielt sie die Videodatei noch in den Rechner und programmiert ihn so, dass die Nachricht automatisch um 8 Uhr am nächsten Morgen abgespielt wird. Althea schaut sich ein letztes Mal um, nimmt ihren Beutel und verlässt ihr Zuhause, um auf eine Reise zu gehen. Eine Reise, die größer und gefährlicher werden wird, als sie es sich im Augenblick vorstellen kann. Als Althea ihr Zuhause verlässt, ist es so dunkel, dass sie kaum etwas sehen kann. So entscheidet sie schweren Herzens, ein Glühlid 1000 anzumachen. Ein fliegendes Glühwürmchen, das ihr wenigstens ein wenig Licht spenden kann. Ja, es ist gefährlich. Jemand könnte sie erkennen und heimschicken. Oder ein wild gewordener Dschungelwurm könnte sie angreifen. Aber das war immer noch besser, als sich hilflos zu verirren. Denn Althea hat ein Ziel. Sie will nach Ratasum. Dort will sie sich mit Flog treffen, einem alten Lehrer ihrer Schule. Ihm vertraut Althea. Er wird sie verstehen und ihr bei ihrer Suche helfen. Nach wenigen Minuten hat sie ihre Heimat, Desida Atum, hinter sich gelassen. Über die Voloxian-Passage und das Obscura-Gefälle führt ihr Weg sie weiter in Richtung Soran-Dra.
Oh, verflixt!
Fast hätte sie das Dschungelraptor-Junge übersehen, das von rechts angehüpft kommt. Schnell macht Althea das Licht aus und kauert sich hinter einen Busch zusammen. In einiger Entfernung hört sie das Brechen von trockenen Zweigen. Der Geruch von verfaultem Fleisch steigt ihr in die Nase. Der Raptor muss ganz in der Nähe sein.
Nicht bewegen, nur nicht auffallen, denkt sich Althea. Da, ein zischendes Geräusch. Ein kurzer Schrei von einem anderen Tier und dann Stille.
Althea wagt nicht zu atmen. Da hört sie ein weiteres Geräusch, das sich nähert. Ja, dem Quietschen und Ächzen nach kann das nur ein SRV-3296 Golem sein. Althea hat plötzlich ein Grinsen auf ihrem Gesicht. Sind die alten Schrottgolems doch mal zu was gut? Vorsichtig schaut sie hinter ihrem Busch hervor, aber es ist immer noch zu dunkel, um etwas sehen zu können. Also geht sie doch wieder das Risiko ein und macht das Glühlid 1000 an. Althea sieht, wie der junge Raptor sich am Bein des Golems festgebissen hat und nicht mehr loslässt. Die Programmierung des Golems sieht diesen Fall nicht vor und so versucht der Golem einfach weiterzulaufen. Die Szene ist urkomisch, sodass Althea lauthals lachen muss. Was machst du denn hier, Kleine? Erschrocken dreht Althea sich um. Sie hatte den Crew-Lehrling nicht kommen sehen.
Bevor du wildfremde Mädchen ansprichst, solltest du wohl besser auf deinen Golem aufpassen, oder?
Schnappt sie zurück.
Der Crew-Lehrling dreht sich um und ruft noch, verflixt und zugeäumelt,
und rennt dann dem Golem hinterher. Althea nutzt die Chance und rennt ebenfalls los, denn auf ein weiteres Zusammentreffen hat sie keine Lust. Es wird bereits hell, als Althea endlich Ratasum erreicht. Sie ist bisher nur mit ihren Eltern hier gewesen, aber jedes Mal fällt ihr dieses Gewusel der vielen Völker auf, die Ratasum bevölkern. Menschen, Sylvari, Char, vereinzelt auch Norn, aber am meisten natürlich Asura. Althea nimmt die alten Wege hinab, tiefer nach Ratasum hinein. Vorbei an Kaufleuten, der Gildenbank, immer weiter, bis sie in den Bereich Union der Dynamik kommt. Althea sieht einen Dynamiklehrling und spricht ihn an.
Excelsior, kannst du mir sagen, wo ich Flog finde?
Der Dynamiklehrling schaut Althea kurz an und sagt dann schulterzuckend, geh runter zu den Studienplätzen der Lehrlinge, dort findest du ihn vielleicht.
Meister Flog, Meister Flog!
ruft Althea so laut sie kann, und ihre Beine laufen so schnell, als wolle sie Tutsi, dem schnellsten Moor am besten, noch Konkurrenz machen. Dass sie dabei einige Asura umrennt und wilde Beschimpfungen auslöst, bekommt sie gar nicht mit. Als sie endlich vor ihrem alten Lehrer steht, bekommt Althea keinen Ton raus. Ihr Atem geht schnell und stoßweise.
»Althea, was machst du hier?« spricht Flork sie an.
»Komm mit mir, du bist ja ganz außer Atem.« So gehen die beiden weiter in Richtung einer kleinen Nische.
»Komm, setz dich. Ich besorge etwas Kaktusbeerensaft und dann kannst du mir erzählen, was dich hierher führt.«
Langsam beruhigen sich Altheas Atem und Herzschlag, und mit dem ersten Glas Kaktusbeerensaft findet sie auch ihre Stimme wieder. So erzählt sie Meister Flork von der Auswahl für das Kolleg, ihrem Treffen mit Flant, der ihr eine scheinbar unmögliche Aufgabe stellte, dem alten Asura Susu und schließlich von dem Einbruch in ihr Zuhause. Als mit ihrem Bericht endet, wischt sie sich eine Träne aus dem Gesicht.
»Sie haben Shafia mitgenommen!«
Dann verstummt sie und blickt ihren alten Lehrer eine Antwort abwartend an. Flork hat aufmerksam zugehört und sich ab und an sogar eine Notiz gemacht. Er schweigt eine Weile und spricht dann mit bedachtem Ton:
»Zorn, Bitterkeit, Rache und Eifersucht sind starke Gefühle, Althea. Sie geben dir gewaltige Kräfte. Sie führen dein Handeln und dein Denken. Dir wurde Shafia weggenommen und du willst aus diesem Grund Rache. Du fühlst Bitterkeit, weil du Shafia nicht beschützen konntest. Du bist eifersüchtig auf jemanden, der gerade Shafia bei sich trägt. Der Zorn über das Geschehene treibt dich vorwärts.«
Althea fühlt sich nach diesen Worten plötzlich nackt und durchschaut. Ihre Gefühle sind jedoch so stark, dass sie Flork nur trotzig anschaut und fragt:
»Hilfst du mir?«
»Ja, ich werde dir helfen. Warte bitte einen Augenblick. Ich habe Freunde beim Arkanen Auge, die mir einen Gefallen schuldig sind. Ich werde dir alle Informationen besorgen, die du brauchst. Ich verurteile dich nicht, Althea. Ich sage dir nur, was ich sehe und wohin dein Weg dich führt.«
»Wenn mich dieser Weg zu Shafia führt, dann ist dies mein Weg.«
Mit einem wissenden Nicken verlässt der alte Asura kurz die Kammer und Althea bleibt allein zurück. Es dauert nicht lange, bis Flork zurückkommt. Er setzt sich wieder zu Althea und nimmt selbst einen Schluck vom Kaktusbeerensaft. Seine Ohren bewegen sich unruhig hin und her und sein Mund zittert. Doch dann fasst Flork sich wieder und er fängt an zu erzählen. »Die Gruppe, die du suchst, hat sich getrennt. Mein Informant vom Arkanen Auge berichtete mir, dass bald ein besonderes Fest bevorsteht, welches die Menschen Wintertag nennen. Jedes Jahr zu dieser Zeit trennen sich die Diebe und jeder kehrt in die Hauptstadt seines Volkes zurück. Warum sie das tun, hat das Arkane Auge noch nicht herausfinden können. Keiner weiß, was die Diebe diese Tage treiben. Fest steht jedoch, dass sie sich pünktlich zum Mondneujahr wieder vereinen, um erneut auf Beutefang zu gehen. Ich habe auch vier Namen für dich. Dachar heißt Slaug Seelenreißer. Viel ist nicht bekannt, nur dass er ein Gladium ist. Der Norn heißt Kundrak der Gigant. Mein Informant meint, dass jeder einzelne Skrit einen höheren IQ hat als Kundrak. Mit seiner Keule kann er jedoch einen großen Doljak mit einem Schlag fällen. Der Silvari heißt Ninian Düsterwald. Er war ein hohes Mitglied beim Albtraumhof. Truppen von Mordremoth nahmen ihn gefangen. Als der Dschungeldrache starb, verschwand Ninian und er tauchte Monate später als Teil dieser Gruppe wieder auf. Zum Schluss noch der Mensch, Eratos Mento. Er ist ein ausgebildeter Draufgänger. Er lebt eine Zeit lang beim Weißen Mantel, bis die Inquistur ihn gefangen nahm und an ihm experimentierte.«
»Ob daher wohl das grüne Leuchten seiner Augen kommt?«
fragt sich Althea in diesem Moment. Das arkane Auge konnte auch noch nicht herausfinden, welcher der vier die Gruppe anführt. Sie wissen nur, dass die Gruppe die Ausbeute eines jeden Raubzugs im Anschluss auf einen Haufen legt. Dann nehmen sie sich nacheinander jeder ein Teil davon, so lange bis nichts mehr da ist. Das ist alles, was mein Informant mir berichten konnte.
Althea zitterte innerlich, will sich dies jedoch nicht anmerken lassen. Sollen dem nächsten Skrit, den ich sehe, alle Fellbüschel ausfallen?
Denkt das kleine Asura-Mädchen. Mit festem Blick schaut sie ihren alten Lehrer an. »Ich danke dir, Meister Flork. Ich werde als erstes nach Löwenstein und von dort weiter zur schwarzen Zitadelle reisen. Vielleicht finde ich Dorkslaug Seelenreißer, dieses räudige Wollknäuel, und vielleicht hat er auch meine Schaffe ja bei sich. Eine letzte Bitte. Wenn meine Eltern fragen, ich war hier, aber nur, um mich für ein Dynamikkolleg zu bewerben.« Der alte Asura versteht und willigt ein. Althea erhebt sich. Der Zorn in ihr treibt sie an, sodass sie nicht länger verweilen mag. Sie verabschiedet sich von Meister Flork und begibt sich auf den Weg zurück an die Oberfläche und hin zum Asura-Portal nach Löwenstein. Ihr Ziel ist der Coriolis-Platz, an dem Asura-Portale in alle Hauptstädte der Völker Tyrias stehen. So gelangt sie am schnellsten in die schwarze Zitadelle. Die Sonne strahlt Althea direkt ins Gesicht und sie muss die Augen zusammenkneifen, als sie durch das Portal zur schwarzen Zitadelle kommt. Alles hier ist so überwältigend groß, aber auch dreckig. Aus den Schornsteinen kommt dauernd Rauch und der Himmel ist verdüstert von schmutzig aussehenden Wolken. Wie kann man hier leben? Wie kann man hier leben wollen? Plötzlich erhält Althea einen Schlag in den Rücken. Das kleine Asura-Mädchen fliegt ein Stück vorwärts und landet schmerzhaft auf allen Vieren. Na verdammt, was stehst du da rum und starrst Löcher in die Luft? Vorsichtig dreht Althea den Kopf. Ihre Knie und Hände schmerzen vom Aufprall, aber der Zorn gewinnt langsam die Oberhand. Vor ihr steht Anchar in einer schmutzigen Rüstung. Was bist du denn für ein Tier? Wer hat dich denn frei herumlaufen lassen? Bellt der Char in einem merkwürdig hustenden Tonfall. Der Zorn lodert immer heftiger in Althea. Ich bin ein Tier für dich? Denkt die kleine Asura. Sie zieht ihre Beine an sich, damit der Char nicht sieht, was sie macht, und fängt an zu jammern. Mit ihrer rechten Hand zieht sie jedoch einen kleinen Stock hervor. Und als der Char sich nähert, um sie zu packen, stößt sie mit dem Stab zu und verpasst ihm schmerzhafte Stromschläge. Der Char springt erschrocken auf und jault. Althea springt ebenfalls auf und knickt sofort wieder ein, da ihre kleinen Beine noch nicht mitspielen. Der Char funkelt sie aus seinen Augen böse an. Das wirst du mir büßen! Da greift ein Adamantgattis der schwarzen Zitadelle ein. Noch ein Wort und du verbringst die nächsten 30 Tage im Verlies unterhalb der Zitadelle. Haben wir uns verstanden? Der Char schaut Althea wieder böse an, doch dann wendet er sich ab und verschwindet. Althea zittert nach wie vor am ganzen Körper. Dies ist kein Ort für ein junges Asura-Mädchen. Hier herrschen raue Sitten. Althea schaut den Adamantgardisten an und nickt nur. Was willst du überhaupt hier?
Ich suche einen Char mit Namen Slauk Seelenreißer.
Der Adamantgardist zuckt zusammen. Warum suchst du ihn?
Er schuldet mir etwas.
Der Char geht in die Knie, ist aber trotzdem noch deutlich größer als Althea. Pass auf, Kleine, du hattest Glück, dass ich gerade da war. Beim nächsten Mal hast du vielleicht nicht mehr so viel Glück. Deshalb nimm meinen Rat an und geh wieder zurück durch dieses Portal.
Ich kann nicht, flüstert Althea. Ich muss meinen Weg gehen.
Der Char richtet sich wieder auf und schüttelt den Kopf. Ich werde dich nicht hindern, aber lass mich dir sagen, es ist der falsche Weg. Damit dreht er sich um und verschwindet wieder in Richtung Tor. Althea will schon weiterlaufen, als sie ein Psst hört.
Geh, kleines Asura-Mädchen, komm zu mir!
Aufmerksam schaut Althea sich um, aber sie sieht niemanden.
Hier, um die Ecke, komm schon!
Vorsichtig, ihren Stab vor sich haltend, geht Althea weiter. Schließlich kommt ihr aus einer dunklen Ecke ein zerlumpt aussehender Char entgegen. Kampfbereit, soweit ihre Beine es schon wieder zulassen, zischt Althea den Char an.
Wer bist du? Wie heißt du? Und was willst du?
Viele Fragen, kleines Asura-Mädchen, viele Fragen. Zwei will ich dir beantworten, bevor ich dich etwas frage. Mein Name ist Jill Splitzunge und ich bin ein Gladium. Doch nun zu meiner Frage. Was willst du von Slauk Seelenreißer?
Er hat etwas gestohlen, was mir gehört. Ich will es wiederhaben.
Verwundert schaut Jill Althea an. Slauk soll etwas gestohlen haben? Das kann ich nicht glauben.
Er ist ein Dieb, ein ganz gemeiner Dieb und ich will Schaffeja zurück.
Althea wird immer lauter und ihre Stimme beginnt sich zu überschlagen.
Psst, sei leise. Du erregst schon Aufmerksamkeit und das ist hier ganz schlecht.
Aber Althea kann nicht anders. Sie schreit weiter.
Los, sag mir, wo ich ihn finde.
Das nächste, was Althea spürt, ist ein Schmerz am Kopf und dann gehen beim kleinen Asura-Mädchen die Augen zu. Langsam wird es wieder hell um Althea. In dem Moment, wo das Erwachen beginnt, kommt die Erinnerung wieder. Und mit einem Satz springt Althea auf, nur um sofort vor Schmerz wieder wimmernd zusammenzusinken. Anne-Char nimmt Althea auf die Arme und schüttelt den Kopf.
Psst, beruhige dich, Kind, sagt sie mit sanfter Stimme.
Althea versteht nicht, was passiert, aber sie spürt, dass die Char ihr nichts Böses will. Langsam entspannt sich ihr Körper und das kleine Asura-Mädchen lässt sich bereitwillig tragen. Ruh dich aus, ich werde dir alles erklären. Mit einem bellenden Befehl ruft die Char:
Los, Kissen, sofort!
Wie durch Zauberei werden aus verschiedenen Ecken plötzlich Kissen von helfenden Händen herangetragen. Die Char legt Althea auf den Kissen ab und setzt sich dann neben ihr hin.
Jill, los, besorg Kaktusbeerensaft!
Der Angesprochene verschwindet. Die wird es gleich besser gehen. Althea versteht noch immer nicht, was um sie herum passiert, aber sie merkt, dass sie der Char vertrauen kann. Sie strahlt so etwas Selbstsicheres aus, sodass Althea sich einfach geborgen bei ihr fühlt. Da erscheint Jill mit 2 Flaschen Kaktusbeerensaft und 2 Gläsern. Die Char schaut Althea an und sagt dann:
Bitte sieh es mir nach, wenn ich dir dein Glas nicht reiche. Gläser für Asura sind so klein und zerbrechlich für die Hände einer Char. Kannst du es selber füllen?
Vorsichtig nickt Althea und stützt sich dann auf ihre Ellbogen. Die Char nimmt eine ihrer Hände und stützt damit behutsam Altheas Rücken, sodass sie vorsichtig die Flasche nehmen und sich einen Schluck einschütten kann. Erst jetzt bemerkt das kleine Asura-Mädchen, wie durstig es ist. Schnell ist das erste Glas geleert und Althea schenkt sich noch eines ein. Ein Hustenreflex lässt die Hälfte vom Inhalt im Glas auf den Boden schwappen.
Langsam, kleine Asura, langsam!
Die Char gibt Althea ein Tuch, das für die Kleine so groß wie ein Bettlaken ist, aber das stört sie in diesem Moment nicht. Althea lehnt sich auf ihren Kissen zurück und atmet tief durch. Dabei schaut sie die Char die ganze Zeit an.
Bitte erlaube mir, dass ich mich dir vorstelle. Ich heiße Praga Feinspuk. Willkommen im Gladium-Bereich der Schwarzen Zitadelle. Jill Splitzunge hast du ja schon kennengelernt. Und das da hinten ist der blinde Gruff Herzlos. Darf ich fragen, wer du bist und was du hier machst?
Althea überlegt kurz, ob sie die Wahrheit sagen soll. Die Char sieht alt aus. Das Fell ist an manchen Stellen wie ausgerissen. Und die Zähne sind teilweise abgebrochen. Doch etwas an Praga Feinspuk ist anders als an anderen Char.
Sind es diese warmen, gütigen Augen?
Althea hatte bisher sehr wenig Kontakt zu Char, aber sie spürt, dass Praga etwas Besonderes ist. Ihre Haltung, ihre Stimme. Althea bemerkt, dass die Alte hier die absolute Autorität hat.
Ich heiße Althea Polymok. Ich komme aus Desidia Artum in der Provinz Metrika.
Dann begrüße ich dich, Althea Polymok aus Desidia Artum. Du bist weit weg von zu Hause, und wenn ich an meine Zeit früher bei der Eisenlegion denke, dann sehe ich, dass du noch sehr jung bist. Es gibt nur wenig, was eine so junge Asura von zu Hause weg bis auf die andere Seite Tyrias bringt. Willst du mir deine Geschichte erzählen?
Althea lehnt sich in die Kissen zurück und beginnt zu erzählen.
Ihre Geschichte beginnt an der Stelle, wo sie nach Hause kommt und feststellen musste, dass eingebrochen wurde. Das arkane Auge, die Untersuchungen durchführte, und von dem Video, welches das Überwachungssystem Optuschnarchus 5000 gemacht hat. Als sie dann von Shafia erzählt, ihrem Teddy, den sie über alles liebt, kullern ihr die Tränen in wahren Sturzbächen die Wangen herunter. Althea erzählt weiter, wie sie beschloss, die Täter zu fassen und sich nachts von zu Hause aus auf den Weg zu ihrem alten Lehrer Flork machte. Dort, so berichtet Althea weiter, erfuhr sie, dass die 4 namentlich bekannt sind. Einer der 4 Diebe heißt Slaug Seelenreiser und ihn will sich Althea als erstes schnappen. Natürlich in der Hoffnung, dass er vielleicht Schafe ja bei sich hat. Bei der Nennung von Slaugs Namen fängt Jill an zu knurren. Doch Pragas erhobene Hand reicht, um ihn sofort verstummen zu lassen. So erzählt Althea weiter von ihrer Ankunft in der Schwarzen Zitadelle, dem Kampf mit dem zerlumpt aussehenden Char und ihrem Gespräch mit dem Adamantgardisten. Zum Schluss erzählt sie dann von ihrer Begegnung mit Jill Splitzunge. Praga hört die ganze Zeit interessiert und konzentriert zu. Ab und zu wackelt sie mit ihren Ohren, aber sie sagt nichts. Nachdem das kleine Asura-Mädchen ihre Geschichte beendet hat, kehrt Ruhe ein. Erst jetzt bemerkt Althea, dass neben den Char auch ein Sylvari und 2 Menschen dazugekommen sind.
Althea Polymok, ich danke dir für deine Geschichte. Bitte, erweise mir die Ehre, nun meine Geschichte zu hören.
Althea nickt nur. Praga legt sich ihr gegenüber auf die Kissen und bettet ihr Gesicht dabei so, dass sie der kleinen Asura in die Augen schauen kann. Dann senkt sie ihre Stimme und beginnt zu erzählen.
Weißt du, was ein Gladium ist?
Althea schüttelt den Kopf.
Du weißt aber, dass die Char sich vier Legionen zugehörig fühlen können.
Ich kenne nur drei, ruft Althea. Die Asche-Legion, die Eisen-Legion und die Blut-Legion.
Nun, meine Kleine, die vierte Legion ist die Flammen-Legion. Die Flammen wurden aus der Schwarzen Zitadelle, unserem Zuhause, vor langer Zeit verjagt. Nach den Gildenkriegen vor vielen hundert Jahren war es Brandor Grimflamm, der zu uns sagte, es gäbe keine Götter für die Char. Zuvor hatte er uns von dem Joch der Flammenlegion und ihren falschen Göttern befreit. Als ich geboren wurde, kam ich sehr schnell in einen Pharar. Wir Char-Kinder bleiben nur kurz bei unseren Eltern und wachsen dann unter uns auf, gemeinsam wie Brüder und Schwestern. Schnell stellte sich heraus, dass ich Talent für Werkzeuge habe, und so kam ich in die Eisenlegion. Wir bauten große, mächtige Maschinen, und da ich Verbesserungen an Waffen erreichen konnte, wurde ich befördert. Irgendwann traf ich einen stattlichen Char aus der Blutlegion. Wir sahen uns öfter und lernten uns lieben. Aus dieser Liebe entstand unser Sohn. Die Jahre gingen ins Land und dann kam die Meldung, dass mein Partner von einem Riesenverschlinger auf Patrouille getötet worden war. Du kannst dir vielleicht meinen Schmerz in diesem Moment vorstellen. Rasend vor Wut habe ich mich aufgemacht in die Eisenmark, um diesen Verschlinger zu finden und zu töten. Ich nahm meine besten Waffen mit. Das Biest musste sterben, egal wie. Ähnlich wie du habe ich mich nachts weggeschlichen und ging auf die Jagd. Tagelang zog ich durch Tyria. Der Schmerz, die Wut und der Hass waren meine Begleiter. Sie trieben mich vorwärts. Dann war es endlich soweit. Ich hatte den Riesenverschlinger gefunden. Ich wollte ihn nur noch töten. So nahm ich mein Waffenarsenal und legte los. Ich schoss, ich flambierte, ich stach auf den Verschlinger ein. Die Schmerzen, die seine Treffer bei mir verursachten, spürte ich nicht. Immer und immer wieder stach ich auf ihn ein, auch als er schon längst tot war. Irgendwann brach ich bewusstlos neben ihm zusammen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem Bett, welches Ogre, die mich gefunden hatten, für mich bereitet hatten. Sie versuchten mich zu pflegen, aber ich hatte Fieber und wäre an meinen Verletzungen gestorben, wenn mich nicht eine Char-Patrouille gefunden und abtransportiert hätte. Sie brachten mich in die Zitadelle zurück und die Mediziner kümmerten sich um mich. Die Nachricht, die sie dann für mich hatten, war schlimmer als der Tod. Ich hatte eine Entzündung, verursacht durch den Stich eines gebrandmarkten Verschlingers, den es in dieser Form nur in der Eisenmark gibt. Sein Gift ist nicht heilbar, und so sagten mir die Heiler einen langsamen und qualvollen Tod voraus. Ich sollte noch etwa 3 Monate zu leben haben. Dann kam mein Sohn an mein Krankenbett und schwor, alles zu tun, um mich zu retten. Er hatte gehört, dass die Flammenlegion ein Mittel besäße, um das Gift zu neutralisieren. Ich flehte ihn an, es nicht zu holen, doch er hörte nicht auf mich. 2 Monate später, ich litt zu dieser Zeit schon qualvolle Schmerzen, stand mein Sohn erneut an meinem Krankenbett und verabreichte mir das Gegenmittel. In der gleichen Stunde wurde er verhaftet. Um das Gegenmittel zu bekommen, war er Mitglied der Flammenlegion geworden. Es ist ein schweres Verbrechen, und so wurde er vor Gericht gestellt. In dem Prozess wurde er für schuldig befunden und aus der Schwarzen Zitadelle verbannt. Da er das Gegenmittel den Medizinern der Schwarzen Zitadelle zur Verfügung stellte, wurde entschieden, die Verbannung einmal im Jahr für 3 Tage aufzuheben. An diesen 3 Tagen darf er mich besuchen. Althea schnieft und einige Tränen kullern ihr Gesicht entlang. Es ist nicht fair, murmelt sie immer wieder vor sich hin. Höre weiter meine Geschichte, kleine Althea. Da ich unerlaubt meinen Trupp verlassen hatte, wurde ich ebenfalls verurteilt. Ich wurde zu einem Gladium, einer Ausgestoßenen. Ich gehöre seitdem keiner Legion mehr an und niemand hilft mir, wenn ich Probleme habe. Ich bin eine Geduldete. Ich zog mich hier in das Gladiumviertel der Schwarzen Zitadelle zurück. Hier leben Char, die ebenfalls keinem Trupp mehr angehören. Wir haben uns unser eigenes Viertel geschaffen, wo wir existieren dürfen. Mittlerweile wohnen hier sogar einige Sylvari und Menschen. Auch sie sind von ihrem jeweiligen Volk ausgestoßen worden.
Von den Menschen haben wir dann erfahren, dass es bei ihnen einen Brauch gibt. Einmal im Jahr werden alle Streitigkeiten vergessen. Man trifft sich, redet miteinander, isst zusammen und teilt, was man hat. Man verteilt Geschenke und verbreitet so Freude. 3 Tage ohne Kampf. 3 Tage, wo jeder glücklich ist. Die Menschen nennen es Wintertag. Es sind genau diese 3 Tage, wo mein Sohn zu mir kommt, wo wir wieder eine Familie sein dürfen. Bald ist es wieder soweit. In 3 Wochen kommt mein Sohn Slaug Seelenreißer. In diesem Moment springt Althea auf. Nein, das kann nicht sein, ruft die kleine Asura.
Es tut mir so leid, Althea Polymok. Jedes Jahr, wenn seine Verbannung ausgesetzt wird, kommt mein Sohn und bringt Geschenke für alle hier mit. Die Ärmsten der Armen, die sich nichts leisten können, kommen Geschenke zum Wintertag und sind für kurze Zeit glücklich. Bitte glaube mir, ich habe nicht geahnt, wo die Geschenke herkommen. Und ich habe auch nie gefragt. Althea zittert am ganzen Körper. So viele gegensätzliche Gefühle streiten sich in ihr. Der Zorn über den Einbruch prallt mit voller Wucht auf das traurige Schicksal der Geschichte, die sie gerade gehört hat. Bitte lasst mich alleine. Mit einem verständnisvollen Blick steht Prager auf und scheucht die anderen aus dem Raum. Mit ihrem Gefühlschaos bleibt Althea zurück auf den Kissen. Es dauert lange, bis Althea aus Erschöpfung dann doch einschlafen kann. Die Sonne geht unter und wieder auf, bevor Althea wieder erwacht. Ein Kaleidoskop an Gefühlen dreht sich in ihrem Inneren. Zorn, Hass, Bitterkeit, Traurigkeit, Sympathie und das kleine Flämmchen Hoffnung, das immer brennt, wenn sie an Shafia denkt. Vollkommen in ihren Gedanken versunken, stößt Althea mit ihrem Fuß gegen einen Schrank und etwas fliegt mit einem lauten Knall herunter. Das kleine Asura-Mädchen zuckt zusammen. Es dauert nicht lange, bis sich der Vorhang ein wenig zur Seite bewegt, welcher den Raum bis jetzt abgetrennt hat, und das Gesicht von Prager Feind Spuk erscheint. Guten Morgen, Althea. Ich hoffe, du hast gut geschlafen.
Gut geschlafen? Bei all dem Gefühlschaos? Was soll ich nur antworten?
Sie fühlt sich von Prager hintergangen, weil sie erst zum Schluss erzählt hat, dass Slaug Seelenreißer ihr Sohn ist. Sie wusste also die ganze Zeit Bescheid. Warum hat Prager ihr überhaupt zugehört? Warum hat Prager sie zu sich geholt? Wusste sie es wirklich nicht? Als hätte Prager ihre Gedanken gelesen, antwortet die alte Chan: Althea, ich bin eine alte Frau. Warum soll ich dich belügen? Ich wusste wirklich nicht, was mein Sohn treibt, und ich werde dir jetzt ein Angebot machen. Mein Sohn ist in den Feuerherzhügeln. Begleite mich, und zusammen werden wir ihn besuchen. Er wird dir die Antworten geben, die du suchst. Altheas Augen werden groß.
Bitte entschuldige, sagt sie mit zittriger Stimme. Woher weißt du, was ich denke?
Weil ich damals genauso voller Bitterkeit war wie du jetzt. Meine Gedanken waren die gleichen. So frage ich noch einmal, willst du mich begleiten? Althea steht auf und schwankt ein wenig, weil ihre Beine noch immer etwas schmerzen. Dann sagt sie mit fester Stimme: Ich danke dir für alles, Prager, und ja, ich möchte dich begleiten. Dann stärke dich noch zusammen mit mir und den anderen am großen Tisch. Wir erwarten dich in 30 Minuten. Damit zieht sich das Gesicht von Prager wieder zurück und Althea ist wieder allein. Mit zaghaften Bewegungen geht unser kleines Asura-Mädchen in den Waschraum, zieht sich aus und stellt sich unter die Dusche. Oh, wie sehr vermisst sie in diesem Moment den Washo Flux 6000. Erst Wasser mit einstellbarer Stärke von Quaggernplatscher bis Tequartelflutwelle, dann Infrarotstrahlung auf 8000 Hektoulas, die einem im Handumdrehen trocknen. Und zum Schluss der Wind der Kristallwüste auf Pallava Joko Stufe 4, der die abgestorbenen Hautschuppen entfernt. Stattdessen tropft von oben Wasser von einem Blatt herunter und trocknen muss Althea sich mit einem Handtuch, das so groß ist wie 2 Bettlaken. Aber irgendwann ist auch dieses unerfreuliche Kapitel beendet und so kann sie sich auf den Weg zum Frühstück machen. Jill, 2 Menschen, ein Silvari und natürlich Prager sitzen bereits am Tisch. Komm zu uns, Althea, du musst essen. Unser Weg ist lang und wird gut 2 Tage dauern. Komisch, Althea spürt erst in diesem Moment wieder, wie viel Hunger sie tatsächlich hat. Die kleine Asura setzt sich an den Tisch und vieles, was sie an Essen sieht, ist ihr neu. Keine Sorge, ich habe Erkundigungen eingezogen, was für dich genießbar ist. Alles, was hier steht, kannst du essen. Die Neugier siegt und Althea nimmt sich von allem etwas. Plötzlich wird sie rot. Es ist doch etwas viel auf ihrem Teller. Jill fängt hämisch an zu grinsen. Ich habe ein Loch im linken Backenzahn. Die Menge würde nicht als Füllung reichen. So überlebst du nicht für eine Stunde unsere Reise. Raga wirft Jill einen warnenden Blick zu, was diesen sofort verstummen lässt. Althea zeigt sich davon nicht beeindruckt. Für sie ist es immer noch sehr viel und so versucht sie, so schnell wie möglich zu essen, ohne dabei gierig auszusehen. Nach dem Frühstück bittet Praga Althea mitzukommen. Sie werden nicht alleine auf die Reise gehen. Jill Splitzunge wird sie begleiten, dazu noch Gruff Herzlos. Der alte Char kann zwar kaum noch hören, dafür aber umso besser riechen. Er erschnüffelt Feinde im Umkreis von 5 Kilometern und das war noch eine Untertreibung. Jill war, bevor er ein Gladium wurde, Mitglied der Ascherlegion. Er kann gezielt die kleine Gruppe verschwinden lassen und das für sagenhafte 2 Minuten, egal wie nah der Feind ist. Seine Devise lautet: Was dich nicht sieht, greift dich nicht an. Die Sonne steht in ihrem Zenit, als die 4 zusammen das Gladiumviertel verlassen. Althea liegt in einem Körbchen, das Praga sich auf den Rücken geschnallt hat. So verbrauchst du weniger Energie und fällst auch nicht so auf, hat sie gesagt. Dem kleinen Asura-Mädchen ist dies recht. So kann sie das erste Mal eine Nachricht für zu Hause vorbereiten. Mama und Papa, Althea seufzt und Sehnsucht überkommt sie. Doch dann erscheint Schafeja vor ihrem inneren Auge und ihr kleiner Teddy schreit um Hilfe. Zorn, Hass, Bitterkeit und der Wunsch nach Rache übernehmen sofort wieder die Oberhand. Althea legt ihr Schreibwerkzeug weg. So aufgeregt kann sie keine Nachricht schreiben. Als die Sonne versinkt, kommt die kleine Gruppe an der Chartor-Freistadt an. Morgen werden sie in die Wandererhügel überwechseln, um dann wenig später den Eisklamm-Sund zu durchqueren. Doch für heute soll die Reise erst einmal enden. Praga hat für alle ein Zimmer besorgt und so schlafen die 4 wenig später ein, nur Althea nicht. Sie friert und dabei sind sie noch nicht mal in den Wandererhügeln. So sucht sie sich ein Plätzchen am Bauch von Praga. Die Wärme, die Char aussendet, ist wie ein loderndes Kaminfeuer. Dazu ist das Fell noch sehr weich und kuschelig und so dauert es nicht lange, bis Althea dann auch einschlafen kann. Am frühen Morgen setzt die Gruppe ihre Reise nach dem Frühstück fort. Das kleine Asura-Mädchen liegt wieder in dem Körbchen und ihre Stimmung ist so gut, dass sie beschließt, heute endlich den Brief zu schreiben. Der Text wird länger und länger und Althea bemerkt erst, als die anderen schon das Essen bereiten, dass sie mitten im Eisklamm-Sund angekommen sind. Das warme Fell von Praga hat sie bisher geschützt. Jetzt, beim Essen, fegt der eisige Nordwind durch ihre Kleidung. Althea friert und setzt sich so nah wie möglich an das Feuer. Heute Abend kommen wir beim Erdbebenbassin an. Kurz bevor wir die Feuerherzhügel erreichen, werden wir dort übernachten und morgen Abend erreichen wir dann die Höhle, wo wir auf meinen Jungen treffen werden. Wenig später geht die Reise weiter und Althea ist froh, wieder im warmen Korb zu liegen. Dank Gruffs Nase können sie 2x Gruppen gefährlicher Grawler umgehen. Wie vorausgesagt geht die Sonne hinter den Bergen bereits unter, als sie am Erdbebenwasser angekommen sind. Althea bemerkt, wie Praga mit 2 Asura von den Wachsamen verhandelt und steigt aus ihrem Korb. Neugierig kommt sie näher, weil sie sonst nicht alles mitbekommt. Es geht wohl um die gebuchten Zeltplätze, die jetzt nicht zur Verfügung stehen, weil eine neue Abordnung der Wachsamen heute eingetroffen ist. Es wird mit einem Angriff des Leutnants von Jormak gerechnet und so sind die Truppen verstärkt worden. Althea bemerkt sehr schnell, dass Praga nicht weiterkommt. So trifft sie einen Entschluss und geht mit großen Schritten auf die beiden Wachsamen zu.
»Was ist hier los?« blafft sie die beiden Wachsamen an.
»Wer bist du denn?«
»Ich bin Althea, die Tochter von Ratsmitglied Flant. Mein Vater hat mich gebeten, eine wichtige und geheime Aufgabe für den Arkanen Rat zu übernehmen. Ich kann nicht darüber sprechen, vor allem nicht vor diesem Char hier.«
Althea dreht sich um und macht eine abschätzende Handbewegung gegenüber ihren Begleitern.
»Also, habt ihr ein Nachtquartier für mich, oder muss ich erst meinem Vater eine Nachricht schicken, der sich anschließend bei General Seelenhüte über euch beschwert?«
Althea kann sehen, wie die beiden blass werden.
»Bitte entschuldige uns. Wir räumen ein Zelt für dich und deine Gefolge.«
Nach wenigen Minuten wird die Gruppe in ein Zelt geführt. Es ist nicht warm, aber es ist trocken und das ist schon viel wert. Die Wachsamen verabschieden sich und als die Gruppe unter sich ist, fängt Jill an zu lachen.
Du kleines Biest! Dafür hast du meinen Respekt verdient.
Ja, das war gut gespielt, meint nun auch Praga. Wenig später liegt Althea wieder an das warme Bauchfell gekuschelt und das Letzte, was sie macht, ist auf die Sendentaste von ihrem Schnappophon 4000 zu drücken. Die Post an ihre Eltern war fertig. Am nächsten Morgen geht die Reise in aller Frühe weiter. Althea ist froh, als sie die kalten Zittergipfel verlassen und wieder in die warme Sonne der Feuerherzhügel zurückkehren. Von Rostschale aus immer weiter nach Süden führt sie der Weg. Unterwegs treffen sie auf Char-Patrouillen, ebenso wie auf freundliche Grawl-Stämme. Sie vermeiden jedoch den Kontakt, denn sie wollen unentdeckt bleiben. Ihr Ziel ist die Abtrünnigen-Einöde. Was für eine Ironie, denkt sich Althea. Für die Char sind ihre drei Reisebegleiter Abtrünnige, aber doch tun sie mehr für ihr Volk als andere. Als die Sonne ihren Zenit überschritten hat und es langsam aber merklich dunkler wird, kommt die Gruppe endlich bei den Höhlen von Gottes Schädel an. Praga, ich möchte gerne etwas wissen. Du hast mir erzählt, dein Sohn komme nur 3 Tage im Jahr zu dir in die Zitadelle. Woher weißt du dann, wo er gerade steckt? Ohne zu zögern, erklärt Praga, jedes Mal 4 Wochen vor dem Wintertagsfest besucht er das Grab seines Vaters. Die Stelle, an der ich den Riesenverschlinger getötet habe. Dort verbleibt er 24 Stunden, um seinen Vater zu ehren. Danach führt ihn sein Weg in die Feuerherzhügel, genau in diese Höhle, weil es dort etwas gibt, was er schon als Kind sehr gerne genascht hat. Es gibt eine Stelle, da wächst wilder Butternusskürbis. Dort bleibt er immer bis 3 Tage vor Wintertag. Dann macht er sich auf den Weg. Und wie geht es jetzt weiter? Wir gehen in die Höhle und warten. Er muss essen und allein vom Butternusskürbis wird auch mein Junges nicht satt. Er wird kommen, wenn es Zeit ist zu schlafen. Wir werden ein Feuer in der Höhle anmachen und ich werde meine Halskette an den Eingang legen. Wenn er diese sieht, weiß er, dass ihm keine Gefahr droht und dass ich es bin, die ihn erwartet. Und so betritt die Gruppe die Höhle, beseitigt einige Höhlenspinnen und wartet. Die Sonne versinkt und nur das Feuer spendet mit knackendem Lauten noch Licht für die Höhle. Praga fängt an, leise zu singen. Mit starken Armen und mächtigen Schwertern suchten wir die Geister heim. Von Rache getrieben, weil wir sie vertrieben, stellten sie sich dem Kampf. Da klingt plötzlich eine andere Stimme. Mit Feuer im Herzen und ohne viel Schmerzen schickten wir sie zurück ins Grab. Ich grüße dich, mein Junge. Mutter, was machst du hier? Komm in unsere Runde und setz dich. Es gibt viel zu besprechen. Slaug Seelenreißer tritt in den Schein des Lagerfeuers. Er sieht genauso aus, wie Althea ihn von den Bildern in Erinnerung hat, die sie auf dem Optoschnarchus 5000 gesehen hatte. Ihre Hand geht zu dem Stock, den sie unter ihrer Kleidung verbirgt, doch Praga legt eine Pfote auf ihre Schulter, schaut sie an und sagt, »Bitte, dazu besteht kein Grund.« Mit Mühe versucht Althea, sich zu beherrschen. Die beiden räudigen Flöhe, die neben dir sitzen, kenne ich. Aber was ist das da neben dir? Hast du dir ein Haustier zugelegt? Wieder schaut Praga Althea eindringlich an. Das, was du so verächtlich ein Haustier nennst, ist ein Asura-Mädchen. Sie heißt Althea und ich bin froh, sie kennengelernt zu haben. Behandle sie mit Respekt. Und nun setz dich hin. Du musst mir einiges erklären. Mit einem leichten Schnauben setzt sich Slaug in die Runde und schaut Praga fragend an. Jedes Jahr bringst du Geschenke mit, wenn du kommst. Du feierst das Fest der Menschen mit uns, damit wir wenigstens etwas haben, auf das wir uns freuen können. Dafür ist dir das ganze Gladiumviertel sehr dankbar, doch jetzt erzähl, wo warst du die letzten 4 Wochen? Slaug schaut zu Boden und beginnt zu erzählen. Ich war in den letzten 4 Wochen in der Flammenkampfsteppe. Zusammen mit einigen Gladium-Freunden habe ich dort gegen den Zerschmetterer gekämpft. Wir wollten beweisen, dass wir würdig sind, in Zukunft wieder einen Trupp anzugehören. Die letzten Worte hallen noch als Echo von den Wänden, als Praga wie ein Schatten verschwindet und plötzlich hinter Slaug wieder erscheint. Sie packt zu und schleudert ihn einmal quer durch die Höhle. »Hör mir gut zu, mein Junge«, donnert sie.
Ich bin alt und ich bin dir zu Dank verpflichtet, aber ich verspreche dir, wenn du mich noch einmal anlügst, werden meine Klauen dich nicht mehr durch die Gegend schleudern. Dieses kleine Asura-Mädchen ist Althea Polymok. Du hast mit deinen Kumpanen ihr Zuhause in der Provinz Metrika überfallen. Die letzten Worte faucht Prager ihrem Sohn nur noch ins Gesicht. Sprich die Wahrheit! Altheas Gefühle wechseln im schnellen Rhythmus von Respekt für Prager über Zorn auf Slauk zu Mitleid.
Ich habe Mitleid mit dem Char, der mein Zuhause überfallen hat?
Gebannt wartet Althea, was der Char erzählen wird, und er fängt an zu berichten. Bei den Menschen gibt es ein Sprichwort. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Nach meiner Verbannung bin ich durch die Flammenkampfsteppe gezogen, doch egal wohin ich kam, keiner wollte mir Arbeit geben. Wie der Ausgestoßene, der ich nun einmal bin, wurde ich überall abgelehnt. Keiner wollte etwas mit mir zu tun haben. Meine Waffen zum Jagen musste ich mir selbst bauen. Ab und zu hatte ich Glück und konnte eine Waffe von einem Gefallenen erbeuten. Jedes Mal, wenn ich dachte, es geht aufwärts, weil mir doch jemand Arbeit gab, dauerte es nicht lange und sie fingen in meiner Umgebung an zu tuscheln. Ich lernte schnell, was dann passiert. Der Vorarbeiter kommt und erklärt, dass sie für ein Gladium keinen Platz haben. Und so musste ich immer weiterziehen. Nach einigen Monaten sah ich ein, dass ich im Gebiet der Char kein Glück haben würde. So ging ich nach Löwenstein. Dort war es anders. Niemand interessierte sich dafür, ob ich ein Gladium war oder nicht. Hier zählte nur, dass ich zupacken konnte. Also fing ich an, Güter auf große Schiffe zu verladen. Endlich dachte ich, geht es aufwärts. 1-2 Monate gingen ins Land, als sich Gerüchte verbreiteten, dass dem Kapitänsrat aufgefallen sei, was für ein starker Arbeiter ich war und dass ich deshalb befördert werden sollte. Die Vergangenheit schien hinter mir zu liegen, als ich morgens an meinem Dock ankam. Doch da bemerkte ich, dass durch die Ritzen von 2 Säcken Blut quoll. Da ich nicht wusste, was los war, zog ich mein Schwert und bewegte vorsichtig einen Sack weg. Da rutschte mir die Leiche eines Menschen entgegen. Aus Reflex heraus erhob ich das Schwert zur Verteidigung, doch genau da kam einer der anderen Arbeiter, sah die Leiche und rief Mörder. Ich wusste, dass mir niemand glauben würde und so lief ich weg. Als die Wachsamen mich schon fast ergriffen hatten, rettete mich im letzten Augenblick ein Mensch. Er hieß Eratos Mento und er machte mir ein Angebot. Wenn ich seinem Trupp beitreten würde, könnte ich viel Geld verdienen und vor allem würde er dafür sorgen, dass mich nie wieder jemand auf den Toten anspreche, den ich im Hafen entdeckt hatte. In diesem Moment war mir alles egal und alles recht. Ich war überall nur auf Ablehnung gestoßen und jetzt war ich für die Wachsamen auch noch ein Mörder. Also entschied ich mitzumachen. Wir zogen durch ganz Tyria und ich konnte von der Beute immer genug beiseite legen, um zum Wintertag bei dir zu sein und Geschenke zu verteilen. Wenigstens 3 Tage im Jahr wollte ich auch glücklich sein. Ist das zu viel verlangt? Althea spürt intensiv, dass die ganze Geschichte wahr ist und ein neues Gefühl steigt in ihr auf. So kraftvoll und mächtig, dass es die Bitterkeit, die von ihr Besitz ergriffen hatte, einfach hinwegfegt. Dieses Gefühl heißt Mitleid. Slauk, Seelenreise, du hast mein Zuhause überfallen, mir meine Sicherheit geraubt und meine Eltern und mich sehr traurig gemacht. Doch dir hat das Leben noch viel schlimmer mitgespielt. Deshalb habe ich nur eine Frage an dich. Als ihr mein Zuhause geplündert habt, war bei eurer Beute auch ein Teddy dabei? Mein Teddy. Ich will ihn wiederhaben. Hast du ihn bei deiner Beute? Slauk überlegt lange, bevor er antwortet. Ich bitte um Verzeihung für das, was wir getan haben. Ich weiß, was du meinst, aber nein. Bei der Verteilung der Beute ging dein Teddy an Kundrak, den Giganten. Er hatte schon immer ein kindliches Gemüt, aber was er genau damit vorhat, weiß ich nicht. Er lügt nicht, Althea, flüstert Prager ihr leise ins Ohr. Ich sehe in seinen Augen, dass mein Junge nicht lügt, dass die ganze Geschichte wahr ist. In Althea ringen die Gefühle immer noch miteinander. Auf der einen Seite das Mitleid, das die Bitterkeit ersetzt hat. Auf der anderen Seite brennt der Zorn, die Eifersucht und der Wunsch nach Rache. Doch sie kann diese Gefühle nicht mehr auf den Char übertragen, nicht nachdem sie seine Geschichte kennt. Wo finde ich Kondrak, den Giganten? Der Char schaut sie lange an, bevor er sagt, ich habe gehört, dass er sich auf den Weg nach Hülbrak gemacht hat. Dann führt mich mein Weg dorthin. Prager Feinspuk, dir danke ich für deine Hilfe. Du hast mir Wärme gespendet, Essen gegeben und du hast mich gelehrt, dass es andere gibt, denen es schlechter geht als mir. Obwohl du nicht viel hast, hast du es mit mir geteilt.
Das werde ich nie vergessen und dir immer dankbar sein. Jill Splitzunge, dir und Graf Herzlos danke ich für die Begleitung. Ohne euch wäre ich niemals so weit gekommen. Doch morgen früh muss ich weiter in Richtung Hülbrack. Ich muss Shafia finden und zurückholen. Ich muss Kundrak, den Giganten, finden und erfahren, was er mit meiner Shafia gemacht hat. Praga, Jill, Gruff und Slauk ziehen feierlich ihre Messer und ritzen sich in ihre Pfoten. Sie lassen je einen Tropfen Blut auf Altheas Kopf tropfen und Praga sagt: Althea Polimok, du bist von nun an ein Teil von uns. Wir sind eine Familie. Wir kämpfen zusammen und wir beschützen einander. Wir werden dich auf deiner Reise begleiten. Althea ist so gerührt, dass ihr die Tränen in die Augen steigen. Ihr fehlen in diesem Moment einfach die Worte, um ihre Gefühle zu beschreiben. Alle rücken zusammen und Praga sagt leise: Morgen geht das Abenteuer weiter.